Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen bei den Massenprotesten gegen das Regime im Iran. Da haben die Frauen wieder eine besondere Rolle gespielt. Sie waren zu Tausenden, zu Zehntausenden auf den Straßen ohne Kopftücher. Sie haben gekämpft für ihre Freiheit. Und so war das auch bei den Frauen-Leben-Freiheit-Protesten in den Jahren 2022 und 2023. Und es gibt jetzt ein Buch, in dem erzählt eine Teheranerin, wie sie diese Proteste erlebt hat. Auf den Straßen Teherans heißt das Buch, und darüber reden wir gleich hier im Deutschlandfunk Kultur. Für mein Heimatland Iran. Das ist das Motto eines Buches aus dem Iran, das eine junge Frau dort geschrieben hat. Sie berichtet davon, was sie in Teheran erlebt hat während der Frauen-Leben-Freiheit-Bewegung vor wenigen Jahren. Auf den Straßen Teherans heißt dieses Buch. Die deutsch-iranische Schriftstellerin Asal Dardan hat es übersetzt und sie ist jetzt hier bei uns im Studio. Seien Sie willkommen. Hallo.
Hallo, guten Morgen, Herr Mayer.
Nila nennt sich die Autorin des Buches. Das ist ein Pseudonym aus Sicherheitsgründen. Und wir haben gehört, dass der deutsche Verlag dieses Buches versucht hat, Nila jetzt während der Proteste der Neuen zu erreichen, was wochenlang offenbar nicht gelungen ist. Aber jetzt hat sie einen Gastbeitrag für eine deutsche Zeitung geschrieben. Also irgendwie muss jetzt ein Kontakt möglich gewesen sein.
Genau, ja? Vor einer Woche etwa hatten wir zum ersten Mal Kontakt zu ihr. Sie konnte sich über WhatsApp melden und uns sagen, dass es ihr gut geht. Mhm. Und dann kam sofort die Bitte, kannst du etwas schreiben über die aktuellen Proteste und was gerade im Land los ist. Und dann hat sie diesen Text tatsächlich über WhatsApp dann geschickt. Mhm. Ja.
Und was hat sie, kennen Sie den Text? Was hat sie
jetzt geschrieben? Ja, ich kenne den Text. Ich finde den Text fantastisch. Er zeigt auch, was für eine politische Denkerin sie im Grunde ist. Sie stellt in dem Text vor allem die Frage, was wollen die Leute, die jetzt nach dem Schah rufen, was wollen die? Wollen die wirklich nach all diesen Jahren patriarchaler Gewalt wieder zurückkehren zu etwas, was sie ja selber schon mal loswerden wollten? Und sie fragt so nach Visionen. Und Nila hat auch eine gewisse, das hat mich sehr ergriffen, eine gewisse kritische, aber auch hoffnungsvolle Haltung der Diaspora gegenüber.
Und da zähle ich mich hierzu. Das kommt auch in dem Buch vor, ja.
Genau, genau. Und dieser Gastbeitrag berichtet auch darüber, wie schrecklich das ist, von all diesen Leichen zu hören, von all diesen Toten und von dieser brutalen Gewalt.
Sie wurden ja selbst in Teheran geboren, 1978. Ihre Eltern sind dann mit Ihnen geflüchtet aus dem Iran nach Deutschland. Und Sie haben sich während der Frauen-Leben-Freiheit-Bewegung, um die es geht in diesem Buch von Nila, da haben Sie sich sehr engagiert, einen offenen Brief veröffentlicht, von Deutschland aus die iranischen Proteste unterstützt. Als Sie jetzt dieses Buch gelesen haben, so intensiv gelesen haben für eine Besetzung über genau diese Bewegung, wie war das für Sie?
Ja, das war sehr ergreifend. Ich hadere auch immer wieder mit einem Schuldgefühl, dass wir hier nicht genug machen, dass wir nicht genug Aufmerksamkeit lenken auf die Menschen dort, dass wir vielleicht auch nicht genau wissen, was sie von uns erwarten und dass da kein richtiger Austausch ist, der natürlich auch erschwert ist dadurch, dass eine Opposition im Land überhaupt nicht möglich ist. Und was ich gemerkt habe, ist tatsächlich, dass diese Realität, die wir nur bruchstückhaft hier mitkriegen, dass diese Menschen dort in dieser Realität leben, die ganze Zeit. Und so Kleinigkeiten, die sie berichtet, wie beispielsweise, dass eine ganze Nachbarschaft zusammenkommt, um die Summe für die Kugeln in einer Leiche zu sammeln, weil das Regime verlangt von den Leuten, bevor sie die Leichen ihrer Geliebten zurückkriegen, dass sie für die Kugeln aufkommen.
Das ist eines der unglaublichsten Details, finde ich, aus dem Buch.
Ja, genau. Und sie fragt, machen wir uns eigentlich zu KomplizInnen dieses Regimes, indem wir eigentlich ja für die nächsten Kugeln aufkommen finanziell, aber wer lässt bitte seine geliebte Person einfach zurück? Und diese perfiden Momente, das war nochmal was anderes, wie sie auch beschreibt, wie sie manchmal ohnmächtig auf ihrem Teppich liegt und eigentlich nicht mehr weiß, wie sie rausgehen soll und dann doch rausgeht. Dieser Mut und gleichzeitig auch ein Mut, der gar nicht aus Hoffnung gespeist ist, das hat mich sehr bewegt. Und Nila ist eine Intellektuelle, eine Denkerin, das merkt man. Also sie hat eine Sprache, die ganz viel transportiert. Und ich wollte dieser Frau gerecht werden mit dieser Übersetzung.
Ja, die Sprache fand ich auch eindrucksvoll. Also Nila erzählt von ihrer Wut, eben von Trauer, auch von Angst. Aber sie macht das sehr souverän, finde ich, mit so einer festen Stimme, würde ich sagen, als wollte sie mit ihrer Art zu sprechen auch sagen, ich lasse mir keine Angst machen, ich lasse mich nicht klein machen. So, haben Sie das auch so empfunden beim Übersetzen?
Ja, was ich vor allem sehr beeindruckend finde an diesem Text ist, dass sie immer wieder Referenzen nutzt. Also sie zitiert Brodsky, sie bezieht sich auf Anna Achmatowa. Also sie versucht diesen Kampf zum einen als ein iranischen Kampf über Generationen hinweg darzustellen. Also sie zeigt wirklich, dass das etwas ist, was iranische Frauen und Minderheiten schon seit Jahrzehnten verknüpft und verbindet. Aber sie versucht auch darzustellen, inwiefern das ein universeller Kampf ist. Und da ist eine immense, ja, auch intellektuelle Kraft. Ich habe mich gefragt, was sie sonst so schreibt. Also, weil das ist ganz klar, dass das nicht ihr erster Text ist.
Also, Sie wissen gar nicht mehr über sie, was sie sonst tut im Leben?
Also, wir wissen, dass sie eine Autorin ist und dass sie vermutlich auch im Iran schon veröffentlicht hat. Wir wissen, dass sie, also sie ist ein bisschen jünger als ich. Also, sie ist während des ersten Golfkriegs auf die Welt gekommen.
In den 80er Jahren.
Ja, genau, in den 80er Jahren. Aber viel mehr wissen wir nicht.
Man darf ja auch nicht zu viel über sie öffentlich sagen, genau. Sie haben gerade gesagt, dass Nila die aktuellen Proteste, die Frauenleben-Freiheit-Bewegung auch einbettet in die iranische Widerstandsgeschichte. Und da ist eine Frau ganz besonders wichtig aus dem 19. Jahrhundert, Tahrir. Wer war diese Tahrir und warum ist die so wichtig für Nila?
Ja, die ist für Nila, glaube ich, wichtig, weil sie, ich finde das auch interessant, dass Nila sich auf eine religiöse Figur bezieht. Ne? Weil
sie war Theologin.
Ja, sie war Theologin, sie war eine religiöse Gelehrte des 19. Jahrhunderts, die eine neue religiöse Strömung im Iran mitbegründet hat oder aufgebaut hat, den Babismus, ein Vorläufer der Baha'i-Religion. Und das ist die größte religiöse Minderheit im Iran, die auch verfolgt wird bis heute. Darum ist da auch eine gewisse Kraft, sich auf eine verfolgte Minderheit zu beziehen in diesem Buch. Und sie zeigt, dass diese religiöse Figur ja, eine Widerständigkeit hatte, an die sie anknüpfen möchte und das eben nicht in einer westlichen Figur, sondern eine, die eingebettet ist in diese Kultur und auch nicht unbedingt säkular ist. Ja, das fand ich schon sehr interessant. Ich kannte Tahrir ja auch nicht vorher.
Ah, tatsächlich.
Muss ich gestehen, ja.
Und darüber hinaus wird in dem Buch, Nila bezieht sich auch auf persische Legenden zum Beispiel. Ich fand auch sehr interessant, dass sie von einer persischen Legende erzählt, bei der ein Vater seinen Sohn tötet. Und sie sagt sinngemäß, in dieser patriarchalischen Gesellschaft töten die Väter auch die Söhne, also auch die jüngeren Männer. Und zieht auch das bis hinein in die Gegenwart. Das fand ich auch sehr klug, das so tief in der Geschichte zu verankern.
Ja, ich meine, wenn Sie sich jetzt die wenigen Videos, die aus dem Iran kommen, angucken oder auch die diese Kacheln, die auf Instagram manchmal zu sehen sind mit den Bildern der Ermordeten, das ist eine Generation, das sind junge Leute, hunderte, tausende junge Leute, das und sie spricht darüber, wie kann es sein, dass es dass ein Land sozusagen tausendfachen Kindsmord begeht. Also sie töten ihre Kinder. Natürlich nicht die Eltern. Und sie beschreibt das auch so schön, wie dieses Regime aus den Eltern eine Reihe von WiderständlerInnen macht. Ne? Und es wird so klar, wenn man diesen Text liest, dass dieses Regime nicht mehr so bestehen kann. Und ja, diese Romantisierung des Kindsmords oder diese in unseren Mythen, sie versucht sozusagen zu zeigen immer wieder, wie dieses Regime aus einer gesamten Geschichte herauskommt, ja, und nicht einfach nur mit dieser Revolution plötzlich aufoktroyiert wurde, sondern sie versucht Verbindungen zu ziehen und sie versucht auch zu zeigen, dass es den Frauen auch schon vor der Islamischen Republik nicht gut ging. Ne? Also sie beschreibt das so schön wie, davor wurden den Frauen die Schleier abgerissen und jetzt werden sie ihnen übergezogen. Und im Grunde geht es aber um die körperliche Autonomie und dass die Frauen machen dürfen, was sie wollen und sich kleiden dürfen, wie sie wollen.
Und trotz all dem Schlimmen, wovon sie schreibt in Bezug auf den Iran, ich habe das Motto vorhin zitiert, für mein Heimatland Iran ist das Motto des Buches. Wie haben Sie das Motto verstanden?
Ich habe es verstanden als ein solidarisches Bekenntnis den Menschen im Land gegenüber. Nilor beschreibt ja auch, wie sehr sie immer wieder Rettung in der Poesie sucht. Sie ist durch und durch Iranerin. Sie ist eine Frau dieser Kultur. Ich glaube, sie will einfach damit bezeugen, dass sie auf der Seite der Menschen und des Lebens steht. Und dass sie sich wünscht, dass dieses Land etwas anderes zu sehen kriegt als das, was als dem, was es jetzt ausgesetzt war über Jahrzehnte.
Was die Poesie angeht, da sagt sie mal so schön, Poesie ist meine Droge. Das ist offenbar ein anderes Verhältnis, als die meisten bei uns zur Poesie haben.
Ja, aber also Poesie ist ja auch eine Art von Protest, ne? Also politisch, man kann in sehr wenigen Zeilen etwas verknappt zusammenfassen. Ich kann mich an Audre Lorde erinnern, die sagte, man braucht nur eine Serviette, man braucht noch nicht mal Papier, um ein Gedicht zu schreiben. Und das ist etwas, was man ja auch einfach auf den Lippen haben kann und man teilt es schnell. Also ich glaube, die Poesie ist eine sehr politische Form im Grunde. Kann sie sein.
Audre Lorde, die große schwarze Vordenkerin und Autorin und Theoretikerin. Genau. Noch eine letzte Frage. Dieses Buch von Nila, das hat sowas wie eine erzählerische Klammer. Sie beobachtet drei Schülerinnen, die ihre Kopftücher abgesetzt haben und durch die Straßen Teherans gehen, bis dann etwas Schreckliches passiert. Da möchte ich jetzt nicht in die Details gehen, aber Sie fragen, wie ging es Ihnen dann, als Sie beim Lesen, Übersetzen zu diesem Schluss auch gekommen sind?
Ja, also man muss sich beim Übersetzen bewusst sein, dass dieser Schluss kommt und auf ihn hinarbeiten. Tatsächlich ist dieses Buch komplett in diese, es ist eine Art von traumatisches Schreiben auch. Also sie weiß, wo sie hin will. Und schafft es nicht ganz. Und am Ende erzählt sie uns doch, was da passiert ist. Und ich finde dieses Bild sehr schön, wie sie beschreibt, dass diese Mädchen auch eine Uniform tragen, die im Grunde fast wie so eine militärische Uniform ist.
Die Schuluniform eben.
Ja, die Schuluniform, die diese Mädchen tragen müssen, die ja auch ein Kopftuch hat, eine Magnanet. Und sie sagt, dass diese Mädchen trotzdem mit ihrem Körper gegen dieses Militärische anstehen und sich auflehnen. Und wie viel Kraft allein schon in so jungen Mädchen, das sind Teenagerinnen, ist. Und das Gefühl, das man kriegt, ist, dass diese Menschen nicht niedergeschlagen werden können. Trotz der vielen, vielen Tote. Und man wünscht ihnen, dass sie es irgendwann schaffen.
Auf den Straßen Teheran, so heißt das Buch von Nila, übersetzt von Asal Dardan, erschien im Pfaueninsel Verlag. Und Frau Dardan, ganz herzlichen Dank für den Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke Ihnen sehr.
Werden Romane bald von künstlicher Intelligenz geschrieben? Also braucht man bald keine Schriftstellerinnen mehr? Diese Frage treibt viele um in der Buchbranche. Viele Verlage legen heute schon in ihren Verträgen fest, dass ihre Autoren keine künstliche Intelligenz benutzen dürfen für ihre Bücher. Manche Verlage lassen auch auf die Einbände der Bücher die Versicherung drucken, geschrieben ohne KI. Gleichzeitig aber verwenden viele Schreibende künstliche Intelligenz durchaus, zumindest beim Recherchieren, manchmal auch für viel mehr. Mein Kollege Nils Schniederjan, der hat mit einem Autor und einer Autorin gesprochen darüber, wie sie KI nutzen, und er war sogar live dabei, als ein Kapitel geschrieben wurde von und mit künstlicher Intelligenz.
So. Giorgio dreht sie sich zu ihr, sein Gesicht eine Maske professionelle Höflichkeit. Also er ist sehr distanziert. Ah, die Deutsche. Jetzt muss ich mich fragen, woher weiß er, dass die Anna Deutsche ist? Claude weiß es natürlich, aber die hatten noch nichts miteinander zu tun, die beiden. Also eigentlich kann er sie an der Stelle nicht wissen.
Der Autor Christian Hommer arbeitet an dem neuen Buch seiner Cozy Crime-Reihe Vino, Mord und Bella Italia. Die Reihe erscheint bei einem Imprint von Bastei Lübbe. Die Bücher verkaufen sich gut. Er schreibt sie mit Hilfe von KI. Dafür hat er ein ausgeklügeltes System verschiedener Tools zur Hand.
Also in dem Fall, ich nutze Novel Crafter. Das ist praktisch ein Meta-Tool, was es Autoren einfacher macht, direkt online Bücher zu schreiben, in Kapitel zu organisieren. Und was ganz besonders schön ist, ich habe einen Kodex hinterlegt. Das heißt, ich habe alle meine Charaktere drin. Ich habe die Spielorte vom Buch drin. Und ich habe dann für jedes Buch meinen Plot, an dem ich mich dann entlang hangeln kann.
Dazu kommen noch Claude, PowerPoint, Open Router und natürlich ChatGPT.
Ich habe mir in ChatGPT eigene Bots gebaut. Ich habe mir einen gemacht, der mir hilft, Bücher zu korrigieren oder eben auch einen Charakterbot. Heute ist zum Beispiel auf meinem Tagesplan, ich muss einen neuen Charakter definieren. Ich weiß in meinem Plot, der spielt auf einem Golfplatz, da gibt es einen Mord und auf dem Golfplatz kommt natürlich ein Golftrainer vor, der auch verdächtigt wird.
Der KI nennt er die grobe Idee für eine Figur. Heraus kommt ein ganzer Charakterbogen.
Matteo Bellini heißt er, der ist 41, männlich, ein charismatischer Golftrainer des exklusiven Clubs, diszipliniert, körperlich präsent und emotional kontrolliert. Also ich kopiere jetzt diese ganze Information, die ich hier bekommen habe, in einen neuen Codex-Eintrag.
Matteo Bellini ist jetzt Teil von Christian Hommers Datenbank. Die KI kann auf die Figur zugreifen und Szenen mit ihr schreiben. Die Texte, die dabei herauskommen, sind aber selten direkt verwendbar.
Er verschränkte die Arme, seine Haltung noch eine Spur aufrechter. Hier siehst du auch übrigens einen typischen KI-Fehler, sage ich mal. Er verschränkte die Arme, seine Haltung noch eine Spur aufrechter. Das ist so eine denglische Konstruktion.
Aber für einen ersten Entwurf einer Szene der Cozy Crime-Reihe reicht das. Anders sieht es Juri Pavlovic. Pavlovic schreibt Fantasy-Romane. Zuletzt erschien der Band Sieben Sorten Schnee. Auch sie nutzt KI beim Schreiben. Allerdings weitaus seltener als Christian Hommer. Denn bei wichtigen Sachen, sagt sie im Gespräch, versagt die Technologie. Zum Beispiel, wenn es darum geht, etwas nur anzudeuten.
Eine KI kann nicht zwischen den Zeilen schreiben. Wenn ich ihr zwei Figuren gebe, die ich also bereits gepromptet habe, und dann sage ich, schreib eine Szene, wo die eine Figur befangen ist, weil sie der anderen Figur irgendwas nicht verraten will. Dann kriegt die dieses Befangensein, was wir, wenn wir es lesen, so zwischen den Zeilen bemerken, das kriegt die nicht hin. Die schreibt dann, Klaus war befangen, weil er wollte Silke nicht sagen, das, jada, jada.
Juri Pavlovic nutzt die KI trotzdem. Etwa, um Lücken im Plot zu schließen.
Ich gebe dem rein, was ich so habe und sage, die kommen dann hier an und dann laufen die auf den Berg. Und dann habe ich eine Plotlücke, bis dass die an der Höhle sind. Gib mir mal drei Vorschläge. Und davon sind dann 2,5 Mist. Aber den dritten kann ich dann vielleicht irgendwie so umbiegen, dass er mir gut reinpasst. Und was gut funktioniert, ist alles, was technisch ist. Also wo es ein Muster gibt, was eintrifft oder abweicht. Rechtschreibung, Satzrichtigkeit, Grammatik. Sowas funktioniert sehr, sehr zuverlässig auch. Alles, wo es ins Künstlerische reingeht, funktioniert gar nicht.
Zurück zu Cozy Crime-Autor Christian Hommer, der gerade mit der KI über eine knifflige Stelle diskutiert. Seine Protagonistin Anna ist Teil des Polizeiteams, soll sich gegenüber dem verdächtigen Golftrainer aber als einfache Journalistin ausgeben. Die KI schlägt vor, Anna lügen zu lassen. Hommer ist skeptisch. Und der Chatbot stimmt ihm prompt zu.
Wenn wir uns die Zielgruppe Frauen ab 40 anschauen, könnte es problematisch sein, wenn Anna nicht authentisch ist. Aber jetzt macht er gleich Vorschläge. Anna könnte von Anfang an mit offenen Karten spielen und George direkt sagen, dass sie für die Polizei arbeitet. Was hältst du davon? Also frag mich zurück, findest du das gut, was ich dir vorschlage? Und jetzt kann ich in die Diskussion einsteigen.
Die KI kennt die Zielgruppe, weil Hommer sie ebenfalls im System hinterlegt hat. Darum weiß sie, was bei Cozy Crime-Leserinnen funktioniert und was nicht. Hommer nimmt die Vorschläge des Chatbots gern an.
Ich kopiere mir vielleicht ein paar Auszüge, die er da geschrieben hat, weil ich mir denke, oh ja, das geht in die richtige Richtung und formuliere es dann um oder ich schreibe es komplett neu.
Ein Kreislauf aus Generieren, Überarbeiten, Zurückspeisen. Schaut man Christian Hommer zu, hat man eher den Eindruck, einen Projektmanager bei der Arbeit zu sehen, als einen Autor. Sieht er sich selbst überhaupt noch als Autor? Oder nicht eher als Prompter?
Am Anfang definitiv Prompter, wenn ich die Charaktere entwickle, wenn ich den Plot diskutiere. Zum Schluss bin ich Autor. Das Buch ist von mir geschrieben. Und dann geht's alles dazwischen.
Vor allem macht die KI ihn schneller, sagt Hommer. Er schafft mehr Bücher in der gleichen Zeit. Er lagert aus, was er nicht gern macht. Das Plotten, die Charakterentwicklung, die erste Rohfassung. Aber selbst für ihn gibt es Grenzen.
Kürzlich hat mich jemand gefragt, was würdest du denn nicht mit KI machen? Und dann musste ich wirklich nachdenken. Aber zum Glück ist mir noch eins eingefallen, den Liebesbrief an meine Frau. Den schreibe ich noch per Hand.
Immerhin, der Liebesbrief wird noch ohne künstliche Intelligenz geschrieben, aber die mit viel KI gebauten Krimis von Christian Hommer, die erscheinen im Verlag Be Thrilled und die Fantasy-Romane von Juri Pavlovic, die kommen im Amrun Verlag heraus.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wir reden jetzt hier über einen Roman mit dem Titel Das gute Benehmen. Dieses Buch geht aber gleich los damit, dass jemand auf bizarre Weise umgebracht wird. Das ist doch ziemlich weit weg von gutem Benehmen. Die irische Schriftstellerin Molly Keane hat diesen Roman geschrieben. 1981 ist er erschienen und gleich für den hoch angesehenen Booker-Preis nominiert worden. Der Kiona Verlag hat jetzt die erste deutsche Übersetzung dieses Romans rausgebracht und Isabella Kaldart hat das Buch für uns gelesen. Hallo. Seien Sie willkommen.
Hallo.
Wie dieses Buch losgeht, das müssen Sie uns jetzt mal erzählen. Wie wird denn jemand da um die Ecke gebracht?
Ja, also ich muss sagen, das ist eine sehr kuriose Szene gleich zu Beginn. Wir steigen quasi mehrere Jahrzehnte nach der eigentlichen Handlung ein und die Ich-Erzählerin Arun gibt ihrer alternden Mutter eine Kaninchenmus, also eine Mus aus Kaninchenfleisch. Und das, obwohl die hausangestellte Rose Widerstand dagegen leistet. Und als die Mutter diese Mousse riecht, erbricht sie sich und stirbt. Und Arun ist ganz ungerührt und bittet Rose, das Essen doch warm zu stellen. Denn warum sollte man eine gute Mousse verschwenden?
Oh Gott.
Und das Ganze ist, ja, das Ganze ist so beiläufig und so unbekümmert erzählt, dass man sich beim Lesen gar nicht sicher ist, war das jetzt beabsichtigt, ein Mord oder nicht?
Ein Mord mit Kaninchenmus oder vielleicht auch nicht, aber sagen Sie, was ist denn da los in dieser Familie, dass diese Tochter Arun, also wir wissen jetzt nicht, ob sie die Mörderin ist, aber auf jeden Fall bleibt sie ja auffallend kühl, als die Mutter dann stirbt unter ihrer Mitwirkung. Was ist da los?
Ja, genau. Also der Roman spielt größtenteils im Irland der 1910er und 20er Jahre. Also Arun ist zu Beginn noch ein Kind. Und ihre Familie gehört nominell noch zum Großbürgertum, aber hat inzwischen überhaupt kein Geld mehr. Und auf gewisse Weise verschließen alle ProtagonistInnen die Augen vor der Realität. Der Vater ist beschäftigt mit der Jagd und mit zahlreichen Affären. Die Mutter ist abwesend. Die Kinder werden von den Hausangestellten großgezogen. Und ganz interessant, zu Beginn heißt es über die Mutter, sie hatte uns zur Welt gebracht und sehnte sich danach, dieses grauenvolle Erlebnis ein für alle Mal zu vergessen. Also wir haben hier eine sehr komplizierte Familienkonstellation und interessanterweise, dass die Familie verarmt ist, wird von den Eltern auch komplett ignoriert. Also die vielen Rechnungen, die eintreffen, die werden einfach so ungeöffnet in die Schublade gefegt.
Jetzt ist das ja vor allem, wenn man an die Kinder denkt, wirklich kein angenehmes Leben offenbar, von dem da erzählt wird. Aber gleichzeitig gibt es diese kuriosen Elemente, von denen Sie erzählt haben. Wie ist das denn erzählt? Was ist der Ton des Romans?
Ja, also ich finde, dass er trotz dieser Themen echt erstaunlich witzig ist oder so, sag mal, hintergründig oder abgründig amüsant. Und das gerade, weil Arun so eine ungewöhnliche Figur ist. Sie erzählt uns vom Alltag dieser Familie, begreift aber ganz viele Sachen um sie herum nicht oder will sie partout nicht sehen. Also ich habe da ein Beispiel. Mhm. Sie beschließt, dass ein Freund der Familie, der soll ihr Ehemann werden und sie erkennt nicht oder will nicht erkennen, dass er mit ihrem Bruder eine Affäre hat und das auch noch dann nicht, als die beiden nahezu unbekleidet, als sie die im Schlafzimmer erwischt. Mhm. Und so wie quasi diese Familie versucht, alle Probleme unter der Oberfläche zu halten, ist auch der Humor so sehr subtil auf den zweiten Blick erkennbar. Aber gerade Aruns Perspektive, diese paradoxe Fähigkeit, den Leser in alle Details zu beschreiben und diese zugleich zu verleugnen, macht das schon ganz schön witzig.
Und da, ist das auch das gute Benehmen aus dem Romantitel, dass man um jeden Preis den Schein wahrt, auch wenn man sieht, dass der künftige Bräutigam offensichtlich schwul ist, dass man das nicht sehen will, auch wenn es vor der eigenen Nase passiert?
Ja, total. Also dieses Mantra oder diese Maxime, sich bloß gut zu benehmen, wird wirklich wiederholt in diesem Roman geäußert. Für diese Familie ist der Schein zu wahren alles. Und interessanterweise gilt das nicht nur nach außen, sondern auch im Innersten, im allerengsten Kreis wird nicht über Schicksalsschläge oder über Probleme gesprochen. Und es gibt da eine Stelle, wo das besonders deutlich wird. Es gibt nämlich mehrere Todesfälle in diesem Roman. Und nach einem besonders tragischen heißt es dann quasi als Reaktion, sich in Trauer oder Kummer zu suhlen, war die schlimmste Art von schlechtem Benehmen.
Molly Keane, die hat eine ganze Menge Romane geschrieben, die Autorin, 15 Stück, wenn ich richtig gezählt habe. Und sie hat aber sehr viele dieser Romane unter einem Pseudonym veröffentlicht, und zwar 50 Jahre lang. Aber dieses Buch, Das gute Benehmen, das hat sie dann unter ihrem eigenen Namen herausgebracht, 1981, da war Molly Keane schon 77 Jahre alt. Also das muss von diesen äußeren Umständen her schon mal irgendwie ein besonderes Buch in ihrem Werk sein, oder?
Ja, das sehe ich auch so. Also zwischen der Veröffentlichung von diesem Roman und dem vorigen sind weit über so 20, fast 30 Jahre vergangen. Und wie Sie sagen, es ist der erste Roman unter Ihrem Namen, also klar erkennbar einem Frauennamen, der veröffentlicht wurde. Und bis zur Publikation hat es unter anderem auch so lange gedauert, weil ihr ursprünglicher Verlag ihre Figuren nicht nett genug fand.
Ah ja.
Und Keane sich aber geweigert hat, diese umzuschreiben. Und gerade weil sie ihren eigenen Namen so quasi einfordert und weil vor allem Arun nicht den gesellschaftlichen Regeln entspricht, wie Frauen zu sein haben, gerade zu der Zeit, ne? Also sie ist nicht lieblich oder sympathisch. Macht es das in meinen Augen auch, ob jetzt von Keane so beabsichtigt oder nicht, auf gewisse Weise auch zu einem feministischen Werk?
Der Roman Das gute Benehmen von Molly Keane. Das Buch wurde aus dem Englischen übersetzt von Bettina A. Barbanel. Im Kiona Verlag ist das Buch erschienen mit 336 Seiten. 26 Euro ist der Preis. Und die Kritikerin Isabella Kaldert hat uns den Roman vorgestellt. Ganz herzlichen Dank dafür.
Straßenkritik.
Ich heiße Dana Mannheim. Ich komme aus Freiburg, bin hier geboren und aufgewachsen und lebe aber jetzt schon seit 6 Jahren in Berlin und studiere dort psychoanalytische Kulturwissenschaft und bin jetzt gerade zu Besuch in Freiburg, meine Familie besuchen und habe Literatur dabei, ja. Und zwar lese ich gerade von Sigmund Freud Abriss der Psychoanalyse und das Unbehagen in der Kultur. Da geht es einfach nur darum, einen Überblick zu schaffen für die Menschen, die damals in seinen Wissenschaftskreisen auch gelebt und gewirkt haben und die so ein bisschen zu überzeugen von seiner Idee der Psychoanalyse. Das war ja damals natürlich total ein Skandal eigentlich schon fast. Ein seelisches Innenleben konnte man sich ja überhaupt nicht vorstellen. Und da geht es eben darum, da so möglichst in einfacher Sprache auch die Menschen davon zu überzeugen. Das schafft er da schon ganz gut. Also Freud sollte man mal lesen, ja.
Sowieso immer gut, die Klassiker zu lesen. Dana Mannheim liest in Freiburg den Klassiker der Seelenkunde, Sigmund Freuds Abriss der Psychoanalyse. Da gibt es eine Taschenbuchausgabe zum Beispiel im S. Fischer Verlag mit 318 Seiten für 21 Euro. Jetzt können Sie hier in der Lesart im Deutschlandfunk Kultur ein Trauerlachen kennenlernen. Mit diesem Trauerlachen erzählt der sehr humorvolle Autor Abbas Kider in seinen Romanen von oft sehr bitteren Erfahrungen. Abbas Kider wurde 1973 in Bagdad geboren. Als junger Mann wurde er dort aus politischen Gründen verhaftet und für 2 Jahre eingesperrt. Er konnte fliehen aus dem Irak und nach einer langen, langen Flucht hat er es nach Deutschland geschafft. Inzwischen lebt er schon viele Jahre in Berlin, heute als sehr anerkannter Schriftsteller. Der letzte Sommer der Tauben, so heißt der neue Roman von Abbas Kider, und dem hat er einen jugendlichen Erzähler gegeben, den 14-jährigen Noah. Der muss erleben, wie der Terror in seine Stadt kommt. Meine Kollegin Elke Schlinsog, die kennt das Hörbuch zu dem Roman und sie lässt uns erstmal jetzt reinhören in die Geschichte.
Die Schwärme inszenieren ein lebendiges Gemälde, ein Tanz in vollkommener Harmonie. Kein Wunder, dass man unser Viertel den Taubenpalast nennt.
So kann nur einer erzählen, der weiß, wovon er spricht. In seiner Kindheit in der irakischen Hauptstadt Bagdad hat Abbas Kider selbst Tauben gezüchtet. Jetzt lässt er sie in Schwärmen immer wieder durch seinen Roman fliegen.
Auf jedem vierten Dach steht ein Taubenschlag. Die Leute scherzen. Dort wird jedes Kind mit einem Vogelkescher in der Hand geboren.
Der 14-jährige Noah ist einer von ihnen. Die Tauben auf dem Dach sind sein ganzer Stolz. Er gibt ihnen zauberhafte Namen wie Tänzer oder Regenbogen, auch ganz handfeste wie fauler Sack oder Wilde. Dass Tauben einfach losfliegen können, lassen auch seine Gedanken kreisen und Geschichten erfinden. Denn in dem Viertel, in dem Noah lebt, wird die Welt aufgrund politischer Veränderung immer enger. Der letzte Sommer der Tauben heißt Abbas Kiders neuer Roman. Er ist voll von Tauben und Freiheit, die er mit ihnen verbindet.
Ich lasse meinen Schwarm aufsteigen. Ich stelle mir vor, wie es wäre, die Welt von dort oben zu sehen. Ich schließe die Augen. Ich bin eine Taube. Fliege mit dem Schwarm. Weg von hier.
Schon in seinem Roman »Die Orangen des Präsidenten« von 2011 ging es um einen Taubenzüchter. Vieles, wovon Abbas Kider erzählt, umkreist seine eigenen Erfahrungen aus seiner Jugend im Irak des Saddam-Hussein-Regimes. Weil er als junger Mann Flugblätter verteilte, wurde er inhaftiert. Nach 2 Jahren Kerker konnte er fliehen. Auch sein Roman spielt in dieser Umbruchszeit, als selbsternannte Gotteskrieger 2014 die Macht im Irak übernehmen und das Kalifat ausrufen. In den ersten Szenen muss Noah mit seinem Vater das Bekleidungsgeschäft nach Anweisung der Religionspolizei ausmisten.
Wo einst leuchtende Stoffe und elegante Kleidung die Passanten anlockten, stehen jetzt Figuren, eingehüllt in Niqabs. Die Puppen wirken wie Gefangene in einem düsteren Albtraum. Ich frage mich, was passieren würde, wenn diese starren Kunststoffgestalten zum Leben erwachten. Würden sie sich auflehnen?
Abbas Kider ist ein sanfter Erzähler, der den trotzigen Gedanken seines jungen Helden gern nachsinnt. Trotz der verheerenden Umbrüche, sein Humor ist immer dabei, obwohl sich Melancholie über Noahs Jugend im Schatten des Kalifats legt. Gelesen in der ruhigen, zuweilen auch aufrüttelnden Stimme des Sprechers Pascal Houdus. Empathisch trifft der Schauspieler die Nuancen dieser schmerzhaften politischen Veränderung. Und Noah mittendrin.
Die Kinder nennen es das Auto des Kalifats. Das Fahrzeug ist ein Minibus, beklebt mit Plakaten, die die neuen Regeln zeigen. Es fährt unermüdlich durch die Straßen. Jede Durchsage bringt ein neues Verbot. Musik, Zigaretten, Handys. Ein fahrender Unheilsbote.
In kurzen, fast atemlosen Kapiteln erleben wir, wie die Welt unter einem autoritären Regime immer brutaler wird. Noahs Schulfreund verschwindet in einem Militärferienlager. Frauen werden auf der Straße zu Tode geprügelt oder gesteinigt. Die Angst ist zum Greifen. Und schließlich wird es verboten, Tauben auf Dächern zu halten.
Bei Nichtbefolgung drohen Maßnahmen wie Geldstrafe, Gefängnis oder Prügel. Jeder Muslim ist verpflichtet, Personen zu melden, die Tauben auf den Dächern halten. Der Gedanke erscheint mir absurd, als wollte man den Wolken verbieten zu ziehen oder den Sternen verwehren, die Nacht zu erleuchten.
Diesen fast 4-stündigen Hörstunden folgt man atemlos. Dabei gibt es immer wieder diese komischen und trotzigen Momente. Trauerlachen hat Abbas Kider einmal diese Überlebensstrategie genannt, so dicht er uns mit seinem neuen Buch heranführt, was Land und Menschen passieren, wenn Gewalt und Willkür herrschen. Eines ist unüberhörbar. Die Gedanken bleiben unantastbar.
Mach weiter so, Noah. Ein kleiner Gedanke kann genügen und selbst die Tauben sehen schlauer aus. Und die Welt gleich mit.
Der letzte Sommer der Tauben, der neue Roman von Abbas Kider, für das Hörbuch gesprochen von Pascal Houdus. Knapp 4 Stunden dauert die ungekürzte Lesung. Sie ist erschienen bei Hörbuch Hamburg und als Download kostet das Hörbuch etwa 15 €.